Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur vierten Folge unserer Sendereihe Der Mensch ist besser als wir denken. Pater Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden. Bei den letzten Folgen ging es um die Anfänge des von ihm gegründeten Werkes Kirche in Not, um seine Leidenschaft für die Versöhnung ganz im Sinn der christlichen Nächstenliebe, sodann um die Hilfe für die verfolgte Kirche gestern und heute. Und im vierten Teil nun wollen wir uns mit den Aktionen und Maßnahmen für die Neuevangelisierung nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt befassen. Auch diesmal wieder im Gespräch mit Antonia Willemsen, die mehr als drei Jahrzehnte seine engste Mitarbeiterin und die Generalsekretärin von Kirche in Not war. Frau Willemsen, die Neuevangelisierung Europas war ein besonderes Anliegen von Papst Johannes Paul II., liegt auch seinem Nachfolger Benedikt XVI. Am Herzen. Es war natürlich auch ein Grundanliegen von Pater Werenfried, schon wegen seiner Treue zum Heiligen Vater. Aber auch aus der Sache heraus, wo und wie ist dieser Grundzug der Neuevangelisierung des Werkes Kirche in Not entstanden?
Ich denke, dass diese Neuevangelisierung eigentlich entstanden ist, bevor das Wort existierte. Also er hat im Anfang, als er das Werk gegründet hatte, war das aus einer Idee der Evangelisierung heraus. Denn er wollte ja den Hass in den Herzen der Menschen bekämpfen und er wollte die Versöhnung. Auch das war eine Neuevangelisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Neuevangelisierung hat er durchgesetzt, eigentlich in den ganzen über 50 Jahren, dass er das Werk geleitet hat.
Also ein echter Grundzug von Anfang an sozusagen, noch bevor das Werk überhaupt entstanden ist.
Ja,
sogar, ein Impuls, ein genau. Gründungsimpuls.
Ja, das war in ihm als Priester, war er ja dazu gerufen, zu evangelisieren. Jede Generation braucht eine Evangelisierung oder Neuevangelisierung. Jede Generation muss neu evangelisiert werden, denn man wird ja nicht evangelisiert geboren. Es muss eine Erziehung, es muss eine Evangelisierung für jede Generation stattfinden.
Mhm. Frau Willemsen, ich will mal Pater Werenfried zitieren aus einem kleinen Büchlein hier, das er geschrieben hat, und zwar zitieren mit Blick auf den fernen Osten, aber auch ganz allgemein, hat er geschrieben: Ohne Zweifel ist es der Wille Gottes, für den alle Völker gleich sind, dass wir das Erbe, das er uns anvertraut hat, denen weitergeben, die nach uns kommen. Dieses Erbe ist nicht die europäische Kultur oder die Perfektion der modernen Technik, sondern das Evangelium, die Kirche, die Sakramente. Dieses Beste und Wertvollste, was wir besitzen, die unermesslichen Reichtümer des Glaubens und der Gnade, müssen wir retten für die Zukunft. Deshalb muss unser Christentum so brennend und strahlend sein, dass es Stadt auf dem Berge und Licht auf dem Leuchter ist, sodass die anderen davon überzeugt werden, dass wir die Wahrheit und das Leben haben. Das meist Beunruhigende in unserer Situation und die größte Not der Kirche heute ist darum wohl der Verfall des christlichen Geistes bei uns allen, die wir allzu oft das Christentum kompromittieren, anstatt es für die Völker der kommenden Zeiten begehrenswert zu machen. Darum müssen wir zurück zu Christus. Nur die Begegnung und der lebendige Kontakt mit ihm kann uns in dieser Stunde retten. Das schreibt er, und das klingt doch sehr dramatisch. Wo und wie ist dieser Dramatik in seinem Herzen entstanden? Hat er die geistige Situation Europas wirklich so dramatisch gesehen?
Ja, wie hat er so dramatisch gesehen? Und er hat das natürlich auch immer sehr nah gefolgt. Er hat sehr viele, hunderte, tausende Briefe von Freunden des Werkes, von Wohltätern, hat er erhalten. Und er hat darin gesehen, die Sorge, die sehr viele Leute haben in Bezug auf die Entwicklung der Kirche, vor allem in Westeuropa. Er hat gesehen, wie die Werte immer heruntergespielt werden, die christlichen Werte. Er hat gesehen, welche Reaktionen Humanae Vitae hervorgerufen hat. Er hat gesehen, wie die Gesetzgebung in Bezug auf Abtreibung sich in Westeuropa entwickelt hat. Alle diese Sachen waren für ihn Anlass, sich große Sorgen zu machen über die Zukunft der Kirche in Europa. Er war gleichzeitig davon überzeugt, dass unsere Kultur in Westeuropa nicht ewig ist, so wie keine Kultur ewig ist und kein Reich dominierend bleibt in unserer Welt. Aber das Wichtige für ihn ist das Überleben des Christentums. Und er hat auch mal gesagt, es ist gar nicht sicher, dass das Christentum in Europa überlebt. Schau mal nach Nordafrika. Der heilige Augustinus hat dort gelebt. Und was ist heute in Nordafrika? Also es war nicht, dass er davon überzeugt ist, dass in Westeuropa das Christentum überleben wird, sondern dass es in der Welt überleben wird. Und wie Christus gesagt hat, dass das Christentum da sein wird bis zum Ende der Zeit. Aber Christus hat nie gesagt, es wird in Europa da sein bis zum Ende der Zeit.
Wie hat er denn versucht, diesem Verfall der Werte, diesem Verfall des Christentums entgegenzuwirken?
Er hat das versucht, indem er in den ersten 30 Jahren seiner Tätigkeit unglaublich viel gepredigt hat. Und er hat immer in seinen Predigten hat er dieses Element mit eingebaut. Dann hat er versucht, über das Echo der Liebe, unsere Zeitschrift, die 8-mal im Jahr erscheint, auch immer wieder, vor allem in seinem Brief auf der ersten Seite, diese Elemente mit hineinzubringen, seine Sorge über das Christentum in Westeuropa, in unseren Ländern. Und er hat auch versucht, ins Radio, ins Fernsehen zu kommen. Das waren seine Möglichkeiten. Es gab natürlich nach dem Kriege gab es eine Reihe von jungen Priestern, die das ebenfalls gemacht haben. Da war ein Pater Lombardi, da war ein Pater Leppich und da war auch ein Pater Werenfried. Und die waren alle davon beseelt, dieses Christentum in Europa lebendig zu machen, so wie es sein sollte.
Lebendig machen heißt das nicht auch sozusagen die Lehre oder überhaupt die Mittel des Christentums, nämlich die Sakramente, den Leuten wieder nahe zu bringen? Wie hat er es damit gehalten?
Ja, er hat versucht, auch zum Beispiel, das kann man fast sagen, das unpopuläre Sakrament der Beichte, um das den Leuten wieder nahe zu bringen. Ich denke, das ist heute noch aktueller geworden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Denn hierunter hat man den Eindruck, dass die Beichte ausgestorben ist. Das war ihm zum Beispiel ein großes Anliegen. Denn wir alle sind Sünder und die Beichte, die wirkt befreiend, obwohl von sehr vielen behauptet wird, meistens von jenen, die nicht beichten, dass die Beichte einengt, bedrohend ist. Und das ist genau das Entgegengesetzte. Und wir haben das zum Beispiel in Deutschland, wo wir unser Büro in München hat ein Beichtmobil entwickelt. Und siehe da, das wird gar nicht lächerlich gemacht. Die Leute sind neugierig, kommen hin, fragen, was das ist. Und es gibt auch nicht wenige, die dorthin kommen und fragen, ob sie beichten können, denn sie waren schon 20 Jahre nicht mehr zur Beichte gegangen. Also diese Art des Mutes, muss man fast sagen, auch auf ein Sakrament wie die Beichte aufmerksam zu machen, hat Werenfried immer gemacht. Und jetzt machen wir das weiter.
Können Sie kurz erläutern, was das ist, ein Beichtmobil?
Ja, hört sich ja spannend an, will man fast meinen. Denn die Beichte, die findet ja normalerweise statt in einer Kirche, in einem Beichtstuhl oder in einem Beichtzimmer. Ein Beichtmobil ist in der Gedanke eigentlich so etwas wie ein Kapellenwagen. Es bedeutet, die im Falle eines Kapellenwagens ist die Kirche zu den Leuten gekommen und im Falle der Beichtmobil kommt der Beichtstuhl zu den Leuten. Und zwar auf einem Platz vor der Kirche, auf einem Marktplatz, irgendwo, wo sich die Leute befinden.
Nun sehen viele Christen in Europa, auch in Amerika, auf der ganzen Welt die Lage des Christentums als bedroht an und tun auch etwas dagegen. Was war denn, oder was glauben Sie, war das Besondere an der Evangelisierungstat von Pater Werenfried?
Werenfried hat, wenn er eine Not gesehen hat, gemeint, hier muss ich etwas machen. Ich, Werenfried van Straten, muss hier Abhilfe schaffen. Und zwar nicht ich alleine, sondern mit meinen Wohltätern. Er hat es als ein persönliches Anliegen erfahren und nicht gemeint, das ist jetzt eine Aufgabe der Kirche, das ist jetzt eine Aufgabe des Staates, das muss die Gemeinde machen. Nein, das muss ich machen. Und so sollte es eigentlich im Leben eines jeden Christ sein, dass er sagt, das ist meine persönliche Aufgabe. Was die anderen denken, gut, aber ich muss etwas machen. Und ich kann meine Verantwortung nicht auf eine Gemeinschaft abschieben, auf einen Staat. Nein, ich muss das machen, was nach meinem Dafürhalten für mich möglich ist oder manchmal fast unmöglich. Und so hat Werenfried bestimmte Sachen gemacht, die fast unmöglich erschienen, wenn wir die Kapellenwagen nehmen, worüber wir schon gesprochen haben. Oder ein Projekt, was wir in Lateinamerika gehabt haben, die Lastkraftwagen für das Amazonasgebiet, kommen wir nochmal darauf zurück später. Oder die Kinderbibel, die in Millionen Exemplare verbreitet wurde. Das waren alles Anliegen, wo Werenfried eine Not gesehen hat und dann gesagt hat, auf eine originelle Art und Weise, wie er meinte, Abhilfe schaffen zu können.
Aber das können ja nun nicht alle tun. Viele spüren den Appell, aber sind eigentlich hilflos, machtlos. Sie wissen nicht, wie sie anpacken können. Wo hat er denn sozusagen die Möglichkeiten gesehen, gefunden, um wirklich anzupacken? Wie funktionierte das in seinem Kopf, in seinem Herzen?
Ja, er war ein überzeugter Priester, hatte diesen Ruf gespürt und gesagt, also ich will Priester sein und hat dann nach und nach Aufgaben erhalten und hat dann durch sehr viel Kreativität, durch eine Sprache, die manchmal sehr barock war, aber die Leute doch angesprochen hat und gleichzeitig eine einfache Sprache. Denn nach seinem Dafürhalten sollte man so predigen, dass ein 12-Jähriger alles verstehen kann. Und er hat dann immer gesagt, wenn ein 12-Jähriger das kapiert, ist auch der Professor zufrieden, der in der Kirche sitzt. Und er ist froh, dass auch mal in einfachen Worten Sachen gesagt werden.
Das Stichwort Sprache führt mich zu einer anderen Frage, nämlich das Medienapostolat. Das ist ein Begriff, den er auch geprägt hat, den er oft im Munde führte. Was meinte er damit?
Er war davon überzeugt, dass man versuchen muss, möglichst viele Leute zu erreichen. Und im Anfang war das die Kirche, waren das die Predigten in den Kirchen. Aber er hat schon sehr bald verstanden, dass er die, lass uns nennen, die säkularen Medien brauchte, die Presse zuerst und dann Radio und Fernsehen. Und als ich gekommen bin 1960, dann war das schon im vollen Gange. Denn bereits in den 50er Jahren hatte er entschieden, dass wir zum Beispiel ein russisches Radioprogramm mitfinanzieren oder finanzieren, was über Radio Monte Carlo ausgestrahlt wurde, für Russland. Später hat er selber in Europa, ist er aufgetreten, vor allem das war dann in Holland und Flandern, wo er die Botschaft unseres Werkes verbreitet hatte. Aber dann auch später in Lateinamerika vor allem haben wir sehr viel geholfen beim Medienapostolat, das heißt bei Radiosender, die in Lateinamerika gegründet worden sind. Also es war immer seine Besorgtheit und sein Anliegen, möglichst viele Leute für das Anliegen unseres Werkes zu erreichen oder dass er den Bischöfen die Möglichkeit gibt, diese Medien zu benutzen.
Zu den Medien gehören natürlich auch Journalisten. Und wie war denn sein Verhältnis zu den Journalisten?
Gemischt, würde ich sagen. Ja. Es hat welche gegeben, mit denen er sehr gut zusammengearbeitet hat, die auch bei uns tätig waren. Er hat sehr talentierte Journalisten eingestellt in seinem Werk in Tongerloh, ganz im Anfang, die Fotojournalisten unter anderem, aber auch schreibende Journalisten, die sehr viel für die Verbreitung des Werkes gemacht haben. Er ist auch mal reingefallen auf Journalisten, die sehr nett zu ihm waren und die, wie er sagt, er hat Abende dann mit denen verbracht, hat Reise mit denen gemacht und am Ende sind dann Artikel dabei herausgekommen, die sehr kritisch waren und ihn sogar angegriffen haben. Also es hat so und so gegeben, aber er war ein Mann, der immer wieder, wenn er eine neue Person begegnet ist, urteilsfrei mit dieser Person gesprochen hat. Und er war nicht so, dass er dann von vornherein gesagt hat, Journalisten, die will ich nicht mehr sehen. Nein, nein, er hat immer wieder die einzelne Person angeguckt.
Hat er auch mal jemanden rausgeschmissen?
Von Journalisten, ja. Meinen Sie jetzt?
Ja.
Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht doch bevor ich da war. Ja. Dann hat er mal einer rausgeschmissen, ist aber mit ihm in Verbindung geblieben.
Ja, ja. Was für eine Haltung hatte er denn zum Fernsehen? Kannte er Mutter Angelika?
Mutter Angelika hat er sehr gut gekannt. Er war begeistert von ihr. Er hat sie hier besucht und er hat auch, also in Amerika, und sie ist auch zu uns in Königstein gekommen. Und ich erinnere mich, wie sie kam und sagte, sie möchte in Europa, möchte sie auch das Fernsehen anfangen. Und dann haben wir eine große Karte von Europa auf einem Tisch gelegt und ihr erläutert, wie das in Europa ist mit den vielen Sprachen. Ja. Und war sie doch ein bisschen erstaunt. Ja. Aber Werenfried war eigentlich in gewissem Sinne so wie Mutter Angelika veranlagt. Großes Gottesvertrauen, hat persönlich, wie Werenfried immer sagte, viele Wunder erlebt und Mutter Angelika natürlich genauso. Also die zwei konnten stundenlang sich gegenseitig die Wunder erzählen, ja. die jeder einzelne passiert war. Und so, die haben sich sehr gemocht und sehr geschätzt.
Ja. Was für eine Rolle spielt, Sie haben eben das Echo der Liebe erwähnt, ein Bulletin des Werkes, was für eine Rolle spielte das bei der Neuevangelisierung?
Vor allem die erste Seite, wo Werenfried über die Nöte seiner Wohltäter berichten konnte. Und die Themen, das waren immer die aktuellen Themen der Zeit. Wie bereits gesagt, über Humane Vitae war eine große Rolle. Aber zum Beispiel hat auch ein großes Thema ist auch gewesen, das Schisma mit Monsieur Lefebvre. Und das ist etwas sehr, sehr Schmerzhaftes gewesen. Aber er wusste, dass wir sehr viele Wohltäter hatten, die auch Monsieur Lefebvre sehr nahe standen. Und als dann das Schisma eine Realität war, dann trotz der Tatsache, dass er wusste, dass er viele Wohltäter verlieren würde oder verlieren könnte, hat er sich ganz klar im Echo der Liebe ausgedrückt. Und ich erinnere mich, wie die Post stoßweise reingekommen ist von Wohltätern, die sich meistens beklagt haben und gesagt haben, ich will mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Aber hier war die Wahrheit und die Klarheit war für ihn wichtiger als das Geld. Und so hat er versucht, seine Pfarrei, wie er es nannte, auch zu führen.
Also das Echo der Liebe im Grunde genommen auch als ein Gemeindebrief mit wirklich pastoralem Inhalt.
Ja, einerseits dieser pastorale Inhalt und aus der christlichen Gedanke heraus auch die Notwendigkeit dann zu helfen. Also das war bei ihm immer verbunden, diese pastorale Hilfestellung und die Notwendigkeit unserer Brüder und Schwestern, denen es schlechter geht als uns, dass wir denen helfen.
Und war es auch ein Brief oder ist es sicher noch ein Brief, existiert ja noch, auch um die Kommunikation mit den Wohltätern nicht nur über die Sachprojekte, sondern auch über deren eigenen Anliegen aufrechtzuerhalten?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, diese beiden Elemente waren von Anfang an für Werenfried eine Notwendigkeit und sind es bis heute geblieben. Wir sind mehr als nur eine Bettelorganisation.
Ja. Können Sie uns da vielleicht 2, 3 Zahlen nennen? Wie hoch ist die Auflage? Wie viele Editionen gibt es? In wie vielen Sprachen?
Ja, wir haben Nationalsekretariate in 17 Ländern. Das Echo der Liebe kommt jetzt heraus in 8 Sprachen. Es hat eine Auflage, das wechselt natürlich, aber man kann so sagen, dass das um die Million pendelt. Und es kommt jede 6 Wochen kommt es raus. Es sind nur 4 Seiten. Es muss auch klein sein. Denn die Leute, die lesen ja nicht viel. Es müssen auch Bilder drin stehen, denn daran haben sich die Leute gewöhnt. Und deswegen klein, übersichtlich, aber mit viel Information.
Neuevangelisierung heißt sozusagen unser Thema. Wir haben über das Medienapostolat gesprochen. Würden Sie sagen, dass Sie haben eingangs auch gesagt, das ist ein Grundzug des Werkes insgesamt gewesen. Ist das Medienapostolat, ist das Verhältnis zu den Medien, zu den Journalisten sozusagen eine Konstante in der Arbeit des Werkes?
Ja, aber es ist ein Mittel. Also was wir erreichen wollen, also ist die frohe Botschaft bei den Leuten bringen und die Anliegen unseres Werkes bei den Leuten bringen. Und dafür braucht man die Journalisten, braucht man die Medien. Und ich denke, dass das bei Mutter Angelika nicht anders gewesen ist oder ist, dass man oder dass sie diese ganze enorme Organisation von EWTN gegründet hat und immer weiter ausgedehnt hat, um genau das zu erreichen, möglichst vielen Leuten die frohe Botschaft zu bringen und eine Linie vorzugeben, woran die Leute sich halten können.
Wir haben ein neues Phänomen im Bereich der Medien, das Internet. Gebraucht Kirche in Not auch das Internet?
Ja, das wird auch natürlich von Kirche in Not wird das gebraucht, sowohl international wie auch von den einzelnen Nationalbüros, weil wir ja in so vielen Sprachen arbeiten, ist auch notwendig. Das ist auf jeden Fall richtig, dass wir das machen, damit auch junge Leute, denn es sind ja vorwiegend junge Leute, obwohl die ältere Generation immer mehr auch das Internet benutzt.
Frau Willemsen, die Medien als ein Mittel zum Zweck, als für ein großes Ziel für die Evangelisierung der Völker. Zu den Medien gehört, ich sagte es vorhin schon, gehören auch die Journalisten, galt für die Journalisten auch im Sinne von Pater Werenfried der Satz, den er so oft sagte, nämlich auch die Journalisten sind besser, als wir denken.
Werenfried hat sich selber auch als Journalist verstanden. Er hat ja sehr viel geschrieben und er hat auch großes Verständnis für die Journalistin gehabt. Deswegen, und ich habe sie manchmal sagen hören, dass auch die Journalisten besser sind, als wir denken.
Ja. Herzlichen Dank, Frau Willemsen, für Ihre schönen Aussagen. Herzlichen Dank auch, liebe Zuschauer, dass Sie dabei gewesen sind. Bleiben Sie auch weiter dabei, denn bei der nächsten Folge geht es um die Begegnung von Pater Werenfried mit den Päpsten. ein ganz spannendes Kapitel in unserer Serie Der Mensch ist besser als wir denken, Pater Werenfried, Kämpfer für den Frieden. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.